Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Betty.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über Tequila sprechen.
Ja, Agave ist wieder.
Heute mal kein Whisky. Sehr schön hier zu sein, liebe Betty. Vielleicht ganz kurz vorab, bevor wir zu dir kommen. Ich habe, als ich so vor 2015, 2016 das erste Mal dich wahrgenommen habe, ich weiß gar nicht, ob es über diesen Bottled Cocktail, diesen Hibiskus
Lupita Margarita.
Lupita Margarita war oder durch irgendein YouTube-Video, das weiß ich gar nicht mehr, aber da hieß es noch Bettina Kupsa. Jetzt bist du verkürzt auf Betty.
Na, also mein Geburtsname ist Bettina, aber ich nenne mich eigentlich schon sehr, sehr lange Betty.
Okay.
Die einzigen Personen, die mich Bettina genannt haben, gibt es nicht mehr. Und also eigentlich läuft alles nur noch unter Betty. Betty Kupsa.
Okay.
Also hier liegt übrigens mein nagelneues Buch und auch da steht es drauf, mein komplettes Social Media.
Genau.
Aber wenn du mir jetzt zum Beispiel eine Reise buchen willst und meinen Pass hättest, da steht dann Bettina drin.
Okay, ist mir nur aufgefallen, das wollte ich direkt als allererstes fragen, bevor wir sozusagen einsteigen.
Witzigerweise, Jörg Meyer nennt mich manchmal noch Bettina. Ich weiß nicht, warum er das macht.
Das kann sein, dass ich das aus einem Jörg Meyer Video von vor 10 Jahren oder
Aber
so
ich war. Selber habe eigentlich schon immer Betty gesagt.
Wunderbar. Dann legen wir los. Betty, stell dich mal kurz vor unserem Auditorium, unserem Publikum.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Mein Name ist Betty Kupsa. Ich bin geboren in Österreich und bin jetzt aber schon seit fast 30 Jahren hier in Hamburg. Hab eine wundervolle Bar, den Chuck Club, und habe gerade mein allererstes Buch rausgebracht. Das heißt, meine ganze Welt dreht sich eigentlich so gut wie nur um Agavenspirituosen und meine große Liebe Tequila.
Ganz fantastisch. Wir haben vielleicht für dich zur Info, unsere Hörer kennen das Thema Tequila. Insofern, dass wir ab und an, ich würde mal sagen, 10% des Contents, den wir produzieren, ist außerhalb des Themas Whiskys. Und wir sagen dazu mal so einen Blick über den Tellerrand.
Es ist aber eine große Ehre dann, dass ich da sein darf.
Und da kommen dann so Themen wie Tequila, Mezcal, aber auch Cognac, Armagnac, solche Dinge kommen dann auch mal irgendwo mit. In das Programm werden Thema, je nachdem auch, ob es Menschen gibt, mit denen wir drüber reden können oder ob es besondere Abfüllungen gibt oder ob jemand von uns, was weiß ich, irgendwie im Urlaub war und was entdeckt hat. Das fließt dann sozusagen immer in diesen Podcast ein. Wir haben in der Vergangenheit mit dem Benedikt Skelton, der ist Whisky-Destillateur, aber der hat auch in der Vergangenheit in Mexiko mal Mezcal hergestellt in so einem Projekt.
Spannend.
Und der ist mittlerweile ein Freund des Podcasts, den hatten wir schon 3-4 Mal da. Und der hat mal in einer Folge uns erzählt, wie er da 2 Monate in Oaxaca war und da mit irgendwelchen Mulis durch die Steppe da gezogen ist, um da, wie heißt es, Agavenherzen aufzutreiben, entsprechende, um daraus dann Mezcal zu machen. Genau.
Das ist auf jeden Fall eine wundervolle Reise, kann ich auch jedem nur empfehlen. Also Mexiko ist eine Reise wert, egal ob nach Jalisco, der Heimat des Tequila, oder nach Oaxaca, der Wiege des Mezcals, das lohnt sich wirklich sehr.
Wie hat denn deine große Liebe angefangen mit dem Thema?
Mit dem Thema, das ist tatsächlich, ich bin ja so ein bisschen eine Spätzünderin, was das Barbusiness betrifft. Ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe früher im Event gearbeitet und habe erst 2010 so richtig mit Bar angefangen. Und ich habe erstmal nur ein Praktikum gemacht in einer Cocktailbar. Eigentlich aus anderen Gründen. Also es ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Zweiter Tag von meinem Praktikum war ich eingeladen auf ein Blind Tasting, auf ein Tequila Blind Tasting, damals noch mit Sven Sudek, Mr. Tequila bei Borco. Und das hat meine Welt total verändert, weil ich kannte Tequila wie viele wahrscheinlich früher. Inzwischen hat sich das ja geändert. Nur als kalt aus dem Froster, Salz, Zitrone, Party, Abfahrt, buhu, nächster Tag Kopfschmerzen. Schuld war immer der Tequila, ne? Nicht die 37 Getränke vorher oder der Schweiß, den man sich ableckt oder was auch immer. Und so war das bei mir auch. Und dann bin ich da reingekommen und es war ein ganz, ganz tolles Tasting. Sehr stilvoll, schwarze Nosinggläser. Und es war, hat mich total beeindruckt, weil ich Tequila so nicht kannte, ne? Und dann bin ich dran geblieben und es hat mich total begeistert. Kurz darauf habe ich meinen einzigen und ersten Cocktailwettbewerb gemacht und war dann 2012 das erste Mal in Mexiko, das erste von vielen Malen. Und so hat sich meine Liebe zu Tequila einfach wirklich immer größer und ist dann 2015 habe ich hier meine eigene Bar aufgesperrt in The Chuck Club, wo wir wirklich fast 90% nur Tequila-Cocktails anbieten. Bei mir auch ein ganz spannendes Konzept. Wir machen kleine Cocktails, die heißen auch Chucks. Und somit können Leute, die sagen, ja, ich habe noch nicht so viel Berührung mit Tequila, ich trinke eigentlich sonst Whisky Sour, vielleicht einfach auch mal was probieren, was sie vielleicht als großen Drink nicht bestellen würden. Und das ist ein großer Spaß, das mache ich jetzt ziemlich erfolgreich seit fast 11 Jahren. Und ja, also man lernt auch immer wieder was dazu. Es ist einfach ein riesengroßer Bereich um die Agavenspirituose, weil wir hier natürlich auch nicht nur in der Bar über Tequila sprechen, sondern auch viel über Mezcal und auch natürlich die ganzen Kleingruppen auch mal versuchen, ein bisschen Raisilla zu machen, ein bisschen Bacanora, ein bisschen Sotol. Weil das ist einfach ein riesengroßes Feld und es macht Spaß und ich liebe es und ich liebe es, nach Mexiko zu reisen.
Du hast jetzt gesagt, 2015 die Bar eröffnet und du kommst aus dem Eventbereich. Hast du in der Zwischenzeit richtig Bartending als Beruf ausgeübt? Oder?
Ja, genau. Ich habe dann, hab dann 2010 eben das Praktikum im Blauen Barhaus hier in Hamburg gemacht und nach dem ersten Abend war eigentlich schon klar, oh, das gefällt mir. Ich hatte aber allerdings schon Gastronomieerfahrung. Ich habe Ewigkeiten in Kneipen gejobbt während meines Studiums.
Ja.
Und da habe ich aber gemerkt, ah, das ist spannend. Und ich habe mich dann auch wirklich in das Thema Cocktails verliebt. Und auch bis heute, das ist mein großes Hobby. Also wirklich ausgehen, Bars besuchen. Wenn ich mit meinem Mann verreise, wir suchen immer Städte, Orte, Gegenden aus, wo wir auch in gute Bars gehen können. Sonst ist es für mich kein richtiger Urlaub. Und so hat sich das dann entwickelt. Dann war ich in der Drei-Freunde-Bar. Und witzigerweise habe ich dann Jörg Meyer kennengelernt. Aber in der Kneipe, in der ich gearbeitet habe. Da war er damals, ich glaube, auch sogar nach einem Rum-Tasting mit einer Gruppe von Leuten aus der Industry. Und da habe ich den Jägermeister-Shots gemacht. Das weiß ich noch ganz genau, aus so einer Jägermeister-Maschine. Kennst du die noch?
Ja, weißt du, die so oben so eine Flasche drin steckt. So.
Ja, und wir hatten irgendwie sofort einen Draht zueinander. Und das war gerade die Zeit, wo ich eben auch in der Drei-Freunde-Bar war. Und dann kam er auf mich zu, weil er so eine Cocktailveranstaltung hatte. Und da ist ihm jemand ausgefallen. Und so habe ich dann das erste Mal quasi im Le Lion-Kosmos gearbeitet. Fand das natürlich absolut faszinierend, weil das eine ganz andere Art von Gastronomie war, als die, die ich bisher kannte. Und als dann was frei geworden ist im Le Lion, hat Mario mir oder beziehungsweise Jörg dann natürlich da einen festen Job angeboten, was auch bis heute mein einziger fester Job war, den ich jemals gemacht habe. Und dann war ich fast 3 Jahre im Le Lion. Und da wurde dann aber sehr, sehr schnell klar, dass mit dem Angestelltenverhältnis, das ist nichts für mich, sondern ich möchte selbstständig sein. Ich möchte selbst entscheiden können. Jörg war ein toller Chef, er ist nach wie vor ein sehr, sehr großer Förderer, Mentor, jemand, den ich immer frage, wenn ich was habe. Aber nichtsdestotrotz, ich habe schon gern selber das letzte Wort und Jörg auch. Und dementsprechend war dann irgendwann der Zeitpunkt, mir halt quasi auch meine eigene Welt zu bauen. So sehr ich die Le Lion-Welt liebe, so sehr wollte ich aber dann doch was anderes.
Jetzt sitzen wir ja hier in deiner Bar und nehmen hier auf. Und das ist natürlich hier was ganz anderes als das Le Lion, vom Feeling hereinkommt. Ich habe im ersten Moment gedacht, ich betrete hier eine Tequila-Kirche.
Oh, das ist aber ein sehr schönes Kompliment.
Ja, habe ich wirklich gedacht. Also, um das mal zu verbalisieren, was man hier so sieht, man kommt rein und der Raum ist nicht beleuchtet, gerade jetzt in diesem Moment. Es sind keine Lampen an, aber es ist ja trotzdem hell drin, weil durch die Fenster, also die Fenster sind beklebt oder sind so Poster drauf, die so ein bisschen aussehen wie Kirchenfenster.
Genau. Das ist tatsächlich, wenn ich da einmal kurz einhaken kann. Ich war, bevor ich die Bar aufgemacht habe, ich liebe es zu reisen, habe ich ja gerade schon erwähnt. Und ich war in New York und ich war in einer Tequila-Bar auch, die hieß Mayuel und die hatten echte Kirchenfenster. Und das war so traumhaft schön. Und es war natürlich klar, das ist unaffordable, ne, sich Kirchenfenster machen zu lassen.
Ja.
Und dann kam aber ganz schnell die Idee, weil man kann heutzutage sehr, sehr gute Folien drucken lassen. Also das macht jemand für uns und du siehst ja, es scheint durch. Ich finde, es gibt einfach auch einen Vibe. Und wir haben jetzt ja gerade renoviert auch im Herbst. Und bis davor waren die zum Beispiel ganz bunt. Jetzt, also die Bar ist natürlich auch mit mir jetzt auch 11 Jahre älter geworden. Und es war früher noch ein bisschen knalliger hier drin. Aber das haben wir ein bisschen reduziert, bisschen weniger. Und aber es macht mich immer noch total glücklich.
Mhm. Ja, ansonsten, wenn man hier reinkommt, man hat links und rechts und so, also vor sich den Tresen und links und rechts so Ecken mit ja, Barbänken, Bartischen, Barhockern. Und man sitzt hier so in kleinen Gruppen und verköstigt, wie du vorhin sagtest, kleine Getränke, die Chucks.
Genau.
Ich habe tatsächlich jedes Mal, wenn ich hier war mit einer Truppe, also ich hab dir ja vorhin erzählt, ich war schon dreimal hier bis jetzt, habe ich immer gesagt, Leute, wir bestellen uns jetzt alle den Flight des Tages und jeder kriegt den jetzt und dann können wir was anderes machen. So, das ist eine total schöne Idee für Menschen, die, finde ich, die genussfreudig sind, was zu probieren.
Absolut. Und ich finde, wir haben ja einmal also die Chucks, die man einzeln bestellen kann. Aber unser absoluter Topseller nach wie vor, auch nach 11 Jahren, ist der Chuck Flight. Das sind immer 3 kleine Drinks, die wir vorab aussuchen, die auch regelmäßig wechseln. Also ich sage jetzt mal alle 3-4 Tage. Dann kriegst du einen kleinen Coaster dazu, da steht drauf, was in den Drinks drin ist. Und es ist einfach total nice, gerade in der großen Gruppe. Dann hat jeder schon mal drei kleine Drinks. Man kann darüber sprechen, also gerade auch in einem geschäftlichen Kontext finde ich spannend, weil man redet erstmal über die Drinks, was mag die Person und dann kann man auch sehr, sehr gut weiterempfehlen. Weil was man sagen muss, der Flight ist ein Crowdpleaser, ne? Das sind fruchtige, saure Drinks, sehr dieses Mexiko-Gefühl. Aber wenn dann jemand sagt, oh, ich trinke eigentlich nur Negronis, dann wissen wir genau, wo die Reise hingehen soll. Ne? Nämlich, dann können wir weiterempfehlen, Negroni-Varianten empfehlen, die wir hier machen mit Tequila und Mezcal. Aber ich
sehr gut
wirklich
machen, ja.
zum Einstieg ist es einfach perfekt. Und ich finde es so schön, dass du das gesagt hast mit dieser Kirche, weil es ist wirklich so. Also wir feiern hier wirklich die Agave und Mexiko. Und das macht total Freude. Ich habe ganz viel positive Rückmeldungen, auch aus der mexikanischen Community, was mir sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Weil ich bin nun mal keine Mexikanerin, ich bin Österreicherin, da kann ich machen, was ich will. Und ich war jetzt gerade tatsächlich mit dem Buch in der mexikanischen Botschaft in Berlin eingeladen. Und das ist natürlich eine Riesenehre für mich. Und da gab es nur positive Rückmeldungen. Und das macht mich natürlich wahnsinnig glücklich. Und gerade in Hamburg auch riesengroße mexikanische Community. Das ist schon schön, wenn die Leute kommen und das gut finden, was man macht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, du hast auch, also ich habe zumindest noch keine andere Bar gesehen, die eine derartige Auswahl an mexikanischen Spirituosen offen im Angebot hat.
Ja, also ich glaube, wir haben da absolut unsere Nische gefunden. Ich spreche auch ganz viel, nicht nur Tequila bezogen, sondern auch grundsätzlich über das Thema Nische finden, allgemein, also ob es jetzt für Barleute ist, für Bars oder überhaupt im Kontext in der Spirituosenindustrie. Und ich glaube, das haben wir hier echt gut gemacht. Also ohne aber auch belehrend zu sein, weil ich zum Beispiel mag das nicht. Ich will, wenn ich in eine Bar gehe und ich trinke in meiner eigenen Bar sehr, sehr viele Daiquiris, weil das ist mein Lieblingsdrink. Und das heißt, wenn jemand kommt und erstmal sagt, ey, ich fühle das noch nicht, lass mich doch bitte mit meinem Whisky Sour anfangen, den ich so gerne trinke, oder meinem Negroni, dann darf das hier jeder absolut guten Gewissens machen. Und dann finden wir uns so ein und dann vielleicht kommen wir irgendwann zu dem Thema, wie hier ganz viele Stammgäste, dass wir uns einfach durch knapp 600 Flaschen Agavenspirituosen probieren.
Ja, das ist sehr gut. Also jemand, der nur Rum oder nur Gin oder nur Whisky trinken möchte, der kommt hier auch durch die Tür. Und kann das auch, weil du ein bisschen was auch da hast.
Unbedingt. Wir haben eine kleine Auswahl. Also wir haben, ich würde jetzt mal sagen, geschätzt 8 Flaschen von jedem anderen Produkt da.
Oh, das ist doch schon ordentlich. So. Besser als meine Hausbar.
Das glaube ich dir nicht. Nee, aber das habe ich mir immer gewünscht. Also nach wie vor ist in unseren Top 5 ist der Gin Basil Smash.
Mhm.
Das ist einfach eine Verbindung, die zum Le Leon nach wie vor besteht und die ich auch feiere. Und ich will, dass die Leute, wenn sie hierher kommen, einen exzellenten Gin Basil Smash trinken können. Und also ich bin da einfach kein Fan von. Und ich will nicht belehrt, wenn wir viel Spaß haben und mich amüsieren. Und jemand, der gut seinen Job versteht an der Bar, der hat schon seine Mittel und Wege, da dann Überzeugungsarbeit zu leisten.
Mhm. Bei diesen 600 Flaschen, ich habe, als ich das letzte Mal hier war, nach dem Flight gesagt, ich probiere lieber so ein bisschen mich durch die Spirituosen, weil ich so, Mezcal, da waren so Flaschen, die kannte ich nicht, das muss ich probieren und sowas. Und habe dann irgendwie 2, 3, glaube ich, einfach mal so probiert. Hast du das oft, dass Leute wegen den ja eher doch seltenen Spirituosen hierher kommen?
Ja, sehr viel.
Oder, okay. Mhm.
Sehr viel. Also überhaupt, Purverkauf hat sich in den letzten 5 Jahren bei uns verzehnfacht.
Okay.
Ist wahnsinnig spannend zu beobachten. Also wir machen natürlich nach wie vor hauptsächlich Drinks. Aber es wird ganz, ganz viel nachgefragt. Weil es aber auch, und das muss ich sagen, wir haben hier im Team, haben wir Leute, die sich für unterschiedliche Sachen begeistern. Wir haben hier zum Beispiel einer meiner Mitarbeiter, Max, der liebt Mezcal. Der ist ein totaler Mezcal-Aficionado und der verkauft das natürlich ganz anders. Und so hat jeder so ein bisschen sein Spezialgebiet, wieder seine Nische, seine Sparte, wo er gut beraten kann und, und. Und das macht einfach Spaß. Und auch wie bei unseren kleinen Drinks gibt es zum Beispiel auch im Tequila- und Mezcal-Bereich die Möglichkeit, auch nur 1 cl zu probieren als Probierportion. Weil ich kenne Bars, die sagen, nee, sie machen nur 4 cl, wo ich sage, ja, also wenn ich kenne ganz viele Leute, wenn die 4 cl Spirituose trinken, ist bei denen Feierabend.
Mhm.
Und wir wollen die Gäste einladen, neue Dinge zu probieren. Und gerade im Mezcal-Bereich wird es oft auch teurer, ne? Also für 2 cl 10 Euro aufwärts. Ich weiß, im Whisky-Bereich ist das gar nichts. Aber nichtsdestotrotz, also ich meine, wir sind hier in St. Pauli, ich will, dass hier meine Nachbarn kommen und.
Ja.
Und wenn jetzt jemand Bock hat, dann soll der 1 cl probieren. Da fällt mir kein Stein aus der Krone. Und es wird super gut angenommen, weil die Leute haben Spaß daran, Sachen auszuprobieren.
Genau, du sagst gerade Nachbarschaft, das haben wir gar nicht so gesagt, aber der Chuck Club ist hier quasi an der Reeperbahn in einer Seitenstraße, soll ich sagen, Seitenstraße?
Mitten im Herz von St. Pauli.
Im Herzen von St. Pauli. Und damit hast du hier mit Sicherheit auch eine Menge einfach Laufverkehr sozusagen. Also Menschen, die hier zufällig reinkommen, weil die sehen, hier ist eine Bar oder
hat es eher... Nee, also das hast du gerade schon angesprochen, wir haben unsere Fenster verklebt. Das ist zum einen ein gestalterisches Merkmal, aber zum anderen auch etwas, weil ich finde, Trinken ist was sehr Intimes. Und ich möchte nicht, dass hier draußen jetzt gleich 10 Leute stehen und mir ins Glas gaffen.
Ach so, ich meinte sozusagen...
Aber aber dadurch und auch die Ecke... Wir haben fast keine Laufkundschaft. Die Leute kommen explizit zu uns.
Cool.
Es passiert natürlich schon mal, dass sich irgendwie eine Gruppe hierher verirrt, aber eigentlich kommen die Leute schon ganz explizit zu uns. Und das ist auch, was wir wollen, weil ich muss es dir auch sagen, also natürlich hier jederzeit kann jeder hier ein Bier trinken, ein Mojito und, habe ich gesagt, aber wir haben ja trotzdem ein spezielles Angebot. Und das wird einfach super viel wahrgenommen. Wir haben wahnsinnig viele Touristen auch, aber extrem viel Stammgäste. Und was mir auch so wichtig war, ein ganz, ganz bunt durchmischtes Publikum. Also hier ist Platz für jeden. Auch jedes Alter.
Ich kann mir auch vorstellen, einfach Spirituosentouristen. Also Leute, wie ich gerade schon sagte, die einfach Lust haben, mal was Besonderes zu probieren. Was man sich ansonsten ja immer nur in Form von einer Großflasche, wenn man es dann überhaupt bekommt, kaufen kann. Ne? Also ich kann ja nicht einfach mal sagen, ich will mal einen Bacanora probieren oder sowas. Da muss ich mir bei irgendeinem, an der zwei Händler in Deutschland online, die das überhaupt nur anbieten, muss ich mir gleich eine Flasche
dann
bestellen.
Dann musst du teuer das Porto zahlen, wenn du nur eine Flasche kaufen willst.
Ja, genau.
Nee, das kann man hier einfach perfekt machen. Ne? Und das wird wirklich viel wahrgenommen. Aber jetzt, dass wir sagen, dass Leute hier reinlaufen durch Zufall, passiert ziemlich selten. Jetzt im Sommer, wenn wir draußen Außenbestuhlung haben, vielleicht eher mal, dass man sich raussetzt. Aber wir haben schon wirklich ganz, ganz, ganz gezielt die Leute, die kommen.
Mhm. Jetzt war es heute so, weil wir gerade auch beim Thema Spirituosen sind, während ich hier reingestiefelt bin, bin ich hier in deine Lieferung reingeplatzt und zwar hat eine Spedition eine Palette mit Tequila vorbeigebracht. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, alles Cuervo, ne? José Cuervo Stuff.
Das ist für meine Lesetour. Also das ist, ich werde jetzt im August 6 Städte besuchen und aus meinem Buch vorlesen und dafür ist José Cuervo und 1800er mein Partner und die waren so nett, mir Tequila dafür zu schicken, damit ich den verkosten lassen kann.
Cool.
Und dann haben sie gesagt, legen Sie noch ein bisschen was drauf für die Bar. Und das ist natürlich immer sehr schön.
Ja, das ist ziemlich cool. Ich habe in dem Moment gedacht, dass, als ich die Palette gesehen habe, dass du ja eine riesen Auswahl hast und das ja sozusagen der Große im Markt ist. Ne? Also ich glaube, Cuervo ist, glaube ich, der größte Produzent.
Ja, der Größte und auch der Älteste vor allen Dingen. Mhm. Also das ist quasi die älteste aktive Destillerie in Lateinamerika.
Ja. Wenn du hier Cocktails machst, sagst du dann immer, wir haben für einen Cocktail einen bestimmten Tequila oder sagst du, nee, wir haben jetzt beispielsweise ein 1800 Cuervo, das ist hier unser Haus-Tequila für die Drinks oder wie funktioniert das hier?
Also wir haben aktuell einen Spirituosenpartner, das ist Patron. Also wir puren mit Patron. Das heißt, wenn du jetzt hier reinkommst und eine Margarita bestellst, dann ist die aktuell mit Patron. Aber wenn du sagst, ich möchte heute gerne 3 unterschiedliche Tequila mit 3 unterschiedlichen Brands trinken, dann ist das natürlich möglich.
Ja, okay,
kommt cool. Ein bisschen drauf an, dann natürlich, wie der Flaschenpreis ist. Manchmal müssen wir dann ein bisschen was draufschlagen noch. Es ist ganz viele amerikanische Gäste machen Brand Call for Talessa, was ich extrem spannend finde. Und das ist einfach, da kostet die Pole Schnaps einfach 70 Euro oder 80.
80 aufwärts.
Genau, 80 aufwärts. Ne? Und dann kostet er halt mal so eine Tommy's Margarita damit dann halt auch mal 22 Euro. Aber die Leute sind absolut bereit, das zu bezahlen, weil sie das gerne trinken. Es ist ein spezielles Produkt. Machen wir alles gerne. Und jetzt, also und das ist zum Beispiel auch, also die Spielerei damit, ne? Also wir haben jeden Monat noch einen Monatsdrink und das ist jetzt zum Beispiel einfach 1800er ist dafür dann unser Partner jetzt, diesen Monat aber nur. Also da versuche ich ein bisschen rum zu experimentieren.
Für dein Buch, zu dem wir jetzt kommen, wo du quasi eingeleitet hast.
Das Buch, ja.
Lesereise.
Siehst auch hier, es liegt auch hier.
Es liegt hier, ich habe es mitgebracht natürlich, mein Exemplar. Ich habe es mir direkt, als ich es irgendwie die Ankündigung gesehen habe, schon bestellt. In der kleinen Buchhandlung bei mir um die Ecke und habe mich natürlich sehr gefreut, als es angekommen ist. Der Tim würde sagen, der hat es noch gar nicht gesehen, weil wir haben uns jetzt, also mein Podcast-Kollege, wir haben uns jetzt länger nicht gesehen, wegen Urlaub, Krankheit etc., habe ich ja schon erzählt. Und der würde sagen, das ist ein Coffee-Table-Book. Und der meint damit, dass es eben nicht nur innere Werte hat, sondern dass es so ein Buch ist, was man auch gerne bei sich auf den Tisch legt.
Ich muss auch sagen, ich lege es mir auch wirklich. Und auch jedes Mal, wenn ich es sehe, also vielleicht einmal zum Gestalterischen, es ist ein sehr, sehr buntes Buch. Ich finde, das Buch schreit Mexiko. Wir haben ein schönes Colorblocking hier, orange, pink, mit einer riesigen türkisfarbenen Agave drauf, gelbe Schrift. Und ich finde wirklich, es schreit Mexiko. Und ich liebe es. Und jetzt auch jedes Mal, wenn ich in eine Buchhandlung gehe und das Buch sehe, erfreut es mein Herz, weil es sticht einfach raus, es knallt. Und durchaus ist es sehr, sehr schön bebildert auch, aber es hat schon auch Inhalt.
Mhm, genau. Vielleicht nochmal ein Satz dazu. Das ist für diejenigen, die das vielleicht jetzt so online sehen, das ist eine super stabile, harte Kartonierung. Und die Agave ist so ein bisschen erhaben. Ja. Also wenn man das so anfasst, man hat auch irgendwie das Gefühl, das hat Struktur.
Finde ich auch.
Ja, das ist sehr schön.
Und dann muss man sagen, ist es ein echtes Schnäppchen, ne?
Ja, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, was es gekostet hat.
Das Buch kostet 28 Euro.
28 Euro, ja. Buchpreisbindung, das heißt, es kostet überall gleich.
Genau, es kostet überall gleich viel, auch hier.
Ja.
Aber ich finde, man bekommt echt richtig was.
Ja, also für Bücher, also es ist immer schwer, finde ich, zu sagen, Inhalt und wie man das vergütet, ne? Also was ist der Preis dafür? Aber 28 Euro ist für so ein dickes Buch über eine Spirituose nix. Kann man sagen.
Also uns war das also tatsächlich wichtig. Also ich habe das Buch ja beim Verlag gemacht, beim ZS-Verlag, ist ein Teil von Edel. Und wir wollten gerne schon ein Buch machen, das Leute auch kaufen wollen.
Ja.
Also
beim Thema Preis, weil du sagtest, ist auch aus deiner Perspektive günstig, aus meiner würde ich auch genauso sagen, sehr günstig. Gibt es da eine spezielle Preisfindung? Sagt man, ich möchte es irgendwie affordable halten, so als Autor, dass die Leute da auch nicht abgeschreckt sind, wenn es dann nachher 60 Euro kostet, kauft es vielleicht keiner. Man will auch was verdienen.
Also
die Arbeit muss ja irgendwie auch finanziert werden.
Ich war gerade auf dem Barsymposium in Köln und habe wirklich nur über das Buch gesprochen. Also tatsächlich auch wirklich von der Idee, über das Exposé, über die Verlagsfindung und. Und also wer ein Buch macht, um Geld zu verdienen, ist auf dem falschen Dampfer. Das Buch bringt ganz andere Sachen. Das Buch bringt Prestige, es bringt Reichweite, es bringt Sichtbarkeit, es bringt mir jetzt schon Aufträge, die ganz, ganz spannend sind, aus ganz anderen Bereichen, und dafür macht man das. Und darum einfach auch in den Verhandlungen mit dem Verlag wollten wir einfach beide das Gleiche, nämlich ein schönes, wertiges Buch machen, das aber gekauft wird.
Ein sehr guter Freund von mir ist, der arbeitet an so einem kleinen Kunstdruckbuchverlag mit. Und der sagt immer, wenn du aus einem mittleren Vermögen ein kleines Vermögen machen möchtest, dann gründe einen Kunstbuchverlag.
Ja, also das ist jetzt wirklich, also das ist, dass die Margen sind da klein, und das ist aber wirklich total in Ordnung, weil ich habe mich da jetzt einfach verewigt. Ich habe jetzt ein Buch, das ich auch wirklich
liebe. Steht dein Name drauf.
Da steht, ne? Mein Name, genau. Drauf, ja. Und zwar nur meiner, weil jedes Wort in diesem Buch ist von mir. Da gibt es natürlich danach Leute, die da mitarbeiten. Das will ich auch ganz klar sagen. Es ist ganz spannend. Also weil es für mich ja auch das erste Mal war. Und für mich ist das erste Buch auch war. Und diese Verlagsarbeit natürlich absolutes Neuland ist, ne? Also im Barbusiness kenne ich mich inzwischen sehr gut aus. Aber das ist absolutes Neuland, ne? Und wie viele Leute da beteiligt sind. Also ich habe zum Beispiel meine Ansprechpartnerin Tima Grieser. Auch an dieser Stelle herzlichen Dank an sie, weil sie ist eine so tolle Person. Die kümmert sich quasi, bei der läuft alles zusammen. Und dann gibt's auf einmal aber auch einen Lektor, jemand, der sich um Korrektur kümmert, jemand, der dann die Fotos nochmal nachbearbeitet und. Also das war ein ganz, ganz spannendes Projekt. Mhm. Und ich muss sagen, ich hoffe, es ist nicht mein letztes.
Gibt ja noch mehr Themen rund um Agavenspiritus.
Absolut, aber ich habe trotzdem, ist natürlich die Frage jetzt von mir auch offen, wie gefällt's dir denn?
Also mir hat's super gefallen. Also ich habe einige Tequila-Agavenbücher zu Hause, in der Regel also englischsprachig, aus entweder aus Mexiko oder aus den USA. Also vielleicht so 3-4 Stück. Mhm. Und eins von einem Österreicher, also Tequila-ABC oder
ja,
so.
Ja, das kenne ich auch.
Oh, ja, okay.
Es ist ein ganz anderer Ansatz.
Genau,
ne?
Ist ein anderer Ansatz. Ist auch, ich hab noch eins, ist ein älteres Buch, das habe ich mal im Antiquariat gefunden. Mhm. Da geht es auch um Tequila und vor allen Dingen aber im Fokus auf Drinks, aber dazu ein bisschen History. Und da sind auch ein paar, das ist auch ganz nett, aber das ist auch ein sehr dünnes Buch. Mhm. Ne? Das ist so, genau. Aber sowas gibt es, glaube ich, noch nicht in Deutschland.
Ich glaube auch nicht.
Und
ehrlich gesagt. Also
was mir gefallen hat hier auch, das ist auch was für praktische Menschen, weil die eine Hälfte ist Geschichte und deine Geschichte ein bisschen und Da geht es darum, was ist Tequila, wie wird er hergestellt, warum, wie, was auch immer, welche Brands gibt es und so weiter. Und die andere Hälfte sind Drinks.
Genau.
Und das sind deine Drinks und klassische Drinks und Drinks deiner Kollegen. Und ich finde das total schön, dass du da halt quasi einmal die Theorie und die Praxis in einem Buch sozusagen
vereinst. Ja, und ich finde auch wirklich, es ist ein schöner Teller an Sachen. Und auch bei der Theorie war mir das wichtig. Ich wollte ein Buch machen, das Leute lesen können. Und dass sie nicht, weil ich habe auch ein paar Bücher, da brauche ich eigentlich ein Nachschlagewerk. Mhm. So, und ich komme aus dem Bereich. Und das heißt, ich wollte was schreiben, wo jeder auch mal reinlesen kann. Und auch, also das leicht verständlich ist und wo man vielleicht auch nur Teile, die interessant sind, vielleicht mal rauslesen kann. Vielleicht ein bisschen über die Geschichte, mal welche Klassen gibt es oder. Und bei den Drinks war es dann genauso, dass ich gesagt habe, ach komm, das wäre doch spannend, das auch gestalterisch so zu machen, dass es halt einmal die Mexican Classics sind. Das läuft unter Viva Mexico, weil auch noch ein paar kleine Rezepte dabei sind. Und dann eben 25 Drinks von mir hier aus der Bar. Und aber auch, ich finde halt, dass es so viele spannende Kolleginnen und Kollegen gibt, die so tolle Tequila-Drinks gemacht haben, dass ich gesagt habe, den würde ich dann schon auch gerne noch mal ein bisschen Platz hier lassen. Und es sind echt tolle Drinks drin.
Mhm. Für mich war neu, die Story hatte ich nämlich noch gar nicht gekannt, von dieser mexikanischen Göttin Maya Huel.
Maya, du kennst die Geschichte von Maya Huel nicht?
Die kannte ich nicht. Also jetzt kenne ich sie natürlich, aber vorher kannte ich sie nicht.
Also Maya Huel, die Göttin der Agave. Eine sehr, sehr schöne Geschichte über Liebe natürlich, über traurigerweise dann auch über Tod. Einmal ganz kurz zusammengefasst, Maya Huel, die Göttin der Agave, 400 Brüste, ist damals mit ihrem Liebhaber auf die Erde geflogen, wurde von ihrer Großmutter verfolgt, die hat einen Blitz auf sie einschlagen lassen. Maya Huel ist verstorben, ihr Geliebter hat ihre Beine vergraben und darauf geweint. Und aus diesen Gebeinen ist die erste Agave dann erwachsen. Das heißt, ne, bittere Tränen, das süße Herz der Agavenkönigin. Und vor allem am Ende kann man einfach sagen, mit jedem Schluck Tequila trinkt man das Herz einer Göttin.
Ui.
Ich meine, was will man mehr? Was will man mehr, oder?
Das geht rein. Und da finde ich, da kommen in dieser Story, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, ja, irgendwo dieses Leben, Tod, Religion, Glaube, aber auch Genuss, irgendwie vereinigt diese Story so. Diese Ecken, die Tequila irgendwo auch hat, wenn man jetzt
absolut. Ein
bisschen traditioneller drauf schaut.
Ich bin da ein großer Fan von. Also, und das finde ich halt tatsächlich an Mexiko auch so spannend. Dass wir auf der einen Seite halt dieses hochreligiöse katholische Land haben, das aber, wo einfach noch sowas wie Dia de los Muertos möglich ist, ne? Und wie die Art und Weise, wie dort mit dem Tod umgegangen wird, wie der gefeiert wird, wie auch die Friedhöfe gestaltet sind. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ich war vor 2,5 Jahren zum Dia de los Muertos auch in Oaxaca.
Okay.
Und das ist wirklich ein absolut einmaliges Erlebnis. Ich muss das nochmal machen, weil ich war tatsächlich überfordert beim ersten Mal. Du kannst das sind so krasse Eindrücke. Und ich möchte das gerne nochmal erleben mit dem Wissen, das ich jetzt schon gesammelt habe.
Ja. Eine Frage. Mexiko gilt ja immer auch als relativ schwieriges Land, was so die Sicherheitslage angeht. Du warst jetzt schon öfter da. Kriegt man das mit als Tourist? Oder ist das eher was so Einheimische betrifft?
Also es gibt ein paar ganz klare Regeln, ne? Aber wie in jedes Land, das man bereist, sollte man sich vorher einfach mal ein paar Dinge schlau machen. Mhm. Und das ist einmal in Mexico City zum Beispiel nach 23 Uhr als Europäer rausgehen schlecht. Das mache ich dann aber auch einfach nicht. Nachts Auto fahren, schlecht. Es sind so ein paar Regeln, an die man sich halten muss und mir ist in Mexiko wirklich noch gar nichts passiert. Mhm. Also ich wurde eher mal auf den Schnaps eingeladen. Mir wurde ein Sitzplatz angeboten. Also mir sind schon so viele tolle Dinge da passiert, weil das ist ein sehr, sehr gastfreundliches Land. Und wenn die Leute halt merken, dass du an ihrem, an ihrer Tradition, ne, an ihrer Geschichte, an dieser Kernessenz von Mexiko interessiert bist, dann sind die einfach total offen, das zu teilen. Man wird viel eingeladen. Ich habe viele verrückte Sachen auch zu essen schon probiert, weil man auf einmal in irgendeiner Hacienda gelandet ist oder in irgendeiner Palenque in Oaxaca. Das ist spannend. Aber es gibt natürlich ein paar Regeln zu beachten.
Mhm.
Aber da ich weder eine dicke Rolex besitze, noch ein fettes Auto fahre, gibt es für mich eigentlich nicht viele Probleme.
Mhm. Es gibt diesen Spruch, you never get jacked if your pocket ain't fat. Also wenn man nicht mit der dicken Uhr rumläuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, überfallen zu werden, auch nicht so groß.
Und also überhaupt nichts. Also auch keinerlei jetzt anfeinden, also gar nichts. Ich liebe das Land. Ich war jetzt 12-mal da. Im April plane ich meinen nächsten Trip, weil ich habe einen runden Geburtstag und den will ich gerne in Tequila Town feiern. Ich habe es mir genau vorgestellt.
Klingt sehr gut.
Wie ich auf dem Dorfplatz, wo die Kirche ist, um Mitternacht sitze und da mit meinen paar besten Freunden Tequila trinke. Weil habe ich mir genau schon ausgemalt.
Sehr gut. Das finde ich klasse. Ja, dein Buch, vielleicht nochmal, um darauf zu kommen. Du hast vor allen Dingen hier in dem ersten Teil eine ganze Menge auch Inhalt drin. Du hast es ja gerade schon angesprochen, es sind nicht nur schöne Bilder. Die Fotos sind super. Die sind wirklich super schön. Also allein wegen den Bildern kann man sich das schon angucken, also wer lesefaul ist. Aber hier ist auch ganz viel Inhalt über Kategorisierung, welche Sorten Tequila es gibt, wie der reift und so weiter. Also so ein sehr gut zusammengefasstes Einmaleins, was man sich ansonsten in vielerlei Lektüren zusammentragen muss. Und wo auch, also ich habe zumindest das nicht gefunden, also manchmal gibt es ja auch so falsche Definitionen im Netz oder so, wenn man einfach so guckt, ne? Mhm. Und also das bringt es ja alles nochmal auf den Punkt. Und du beziehst dich ja auch auf diese Quellen, diese, wie heißt es hier, diese Nomen,
genau, also,
die vom Staat rausgegeben werden, wo ja auch alles drinsteht sozusagen. Und
damit ist sehr viel recherchiert worden.
Ja.
Also die aktuell gültige Norm, also die Verordnung für Tequila, rausgegeben vom CRT, dem Consejo Regulador del Tequila, das ist tatsächlich ein großer Anhaltspunkt für viele Sachen, die da drinstehen. Weil ansonsten, man muss es einfach sagen, also ich war ja schon 2018 auf Recherchereise in Mexiko für 6 Wochen und habe da wahnsinnig viele Interviews und so geführt. Und es ist leider so, wie bei vielen Themen, ne, 10 Stühle, 10 Meinungen. Und es war, deshalb hat es für mich das am Anfang wahnsinnig schwer gemacht, die Dinge dann wirklich niederzuschreiben und mich auf was festzulegen. Aber ich kann jetzt heute sagen, nach wirklich sehr, sehr vielen Reisen, die ich danach noch gemacht habe, das ist aktuell mein Wissensstand. So, den habe ich zusammengefasst. Wenn sich Dinge ändern und so, das wird immer mal passieren. Aber momentan ist das, was ich in den letzten 15 Jahren über Tequila gelernt habe, da einfach zusammengefasst und zusammengetragen. Und ich glaube wirklich auch so aufbereitet, dass es Spaß macht, es zu lesen.
Ja, also was ich sagen kann, was keinen Spaß macht zu lesen, ist dieses Nomen. Ich habe mir das nämlich auch mal auf Englisch vom CAT mal runtergeladen. Es gibt ja die spanische oder mexikanische und die englische Variante. Und das ist natürlich mühselig, auch wenn ich das natürlich trotzdem mal gemacht habe, weil ich mir das da auch über so ein paar Dinge klar werden wollte.
Das ist Fleißarbeit, ne?
Ah ja, das ist keine Freude. Deswegen, wer da interessiert ist, da ein bisschen mehr einzutauchen in die Regularien, die ihr als Hörer eines Whisky-Podcasts in der Regel zu Whisky natürlich alle drauf habt. Wann Whisky ist, wie er reift, in welcher Fassgrößen und so weiter und so fort. Das gibt's alles beim Tequila auch. Also also da wird Herstellungsprozess definiert, da wird Lagerung definiert, da gibt's Kategorien, was darf an Zusätzen rein.
Das finde ich das spannendste Thema.
Und so weiter.
Zusätze sind ein Riesenthema, ne?
Genau, das ist da ein Riesenthema. Bei Scotch ist es ja das Zuckercouleur erlaubt. Von daher, und dann schreiben ja aber die Hersteller, die, sagen wir mal, das nicht möchten, auch extra auf die Flasche, Natural Color oder sowas. Das ist bei Tequila ja ein bisschen anders.
Okay, wir gehen rein. Wir gehen rein. Ja, also das ist ein riesengroßes Thema. Also, und auch da einfach mal zu verstehen, das war für mich auch der härteste Rechercheteil. Nämlich, dass Zusatz nicht gleich Zusatz ist. Ne? Also es gibt ganz klare Regularien, was darf rein in Tequila. Aktuell darf in 100% Agave-Tequila in der Blanco-Variante, Silver oder Plata auch genannt, gar nichts rein. Was nicht gelabelt ist. Also das quasi, ne? Dann gibt es aber wiederum andere Zusatzstoffe, wie zum Beispiel Zucker oder so. Das dürfte schon wieder rein, aber dann müsste es auf dem Label stehen. Aber jetzt gehen wir mal von diesen Abocantes. Also es gibt 4 Stoffe, die man reinmachen darf, unter anderem Glycerin, Jarabe, dann auch natürlich Eichenextrakt, Farbe, der rein dürfte bis zu 1%, ohne dass man es labelt.
Ja,
jede Flasche, die nicht Blanco ist.
Ganz,
das ist schon
ganz kurze Erklärung für die Hörer. Glycerin, das soll so eine Cremigkeit, Zähigkeit in dem
Destillat.
Das heißt, schlecht destillierte, hektische Destillate können dadurch ein bisschen cremiger, ein bisschen von der Textur angenehmer zum Trinken.
Also genau, wenn Leute behaupten, sie können aufgrund von den Fenstern in einem Glas sagen, ob das ein guter oder schlechter Schnaps ist, I doubt it. Aber das sind auf jeden Fall Dinge, auf die man ein bisschen achten muss. Und ich finde es vor allem wichtig, also grundsätzlich sage ich ja, jeder soll probieren, ne? Und auch seine Lieblinge finden. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn jetzt jemand sagt, mir schmeckt's gut, wenn ein bisschen Zusätze drin sind. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, wir vergleichen Tequila, wir machen Verkostungen und Rankings, dann dürfen wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern dann müssen wir schon schauen, dass wir Sachen ohne Zusätze mit Sachen ohne Zusätze vergleichen. Und da, das war eine ganz spannende Geschichte. Es gibt eine App, die heißt inzwischen Agave Matchmaker, früher Tequila Matchmaker. Die haben vor ein paar Jahren angefangen, ein Programm zu entwickeln, nämlich das Additive-Free-Programm. Und haben angefangen, Tequila zu untersuchen, weil das kann man ja alles machen, und rauszufinden, ist da was drin oder ist da nichts drin. Haben ein Label entwickelt, das dann sehr, sehr viele Produzenten natürlich auch sehr gerne auf ihre Flaschen draufgepackt haben, weil sie gesagt haben, nee, wir haben es nicht nötig, Zusätze zu benutzen. Und dann ist aber ich glaube, es ist jetzt 2 Jahre her oder 2,5, was passiert, nämlich dass der CRT, das Consejo, also die Behörde in Mexiko, gesagt hat, nee, damit ist jetzt Schluss. Ihr pusht uns jetzt hier nicht rein in unsere Arbeit, und dieses Label darf ab sofort nicht mehr benutzt werden. Jetzt war es ganz lange so, dass ich gehört habe, der CRT ist gerade dabei, ein eigenes Label zu entwickeln. Das ist aber bis heute noch nicht da, und momentan ist es auch ein bisschen schwierig, damit zu werben. Also du darfst es nicht auf deinen Tequila draufschreiben. Also das, weil was aufs Etikett darf und nicht, das kann man auch in meinem Buch lesen. Es ist ein riesengroßes Ding. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich finde es einfach nur fair, auch für den Konsumenten. Wenn jemand sagt, ihm ist es wichtig, dass das Produkt traditionell ist und mit wenig oder mit keinen Zusatzstoffen, finde ich absolut legitim, das als Marketinginstrument zuzulassen.
Ja, definitiv. Das ist ja ein richtiger Krimi gewesen zu der Zeit, ne? Also das ist ja dieser Grover Sarenvention, oder ich kann seinen Namen nicht ganz gut aussprechen, aber Grover irgendwas, ein Amerikaner, der sozusagen dieses Additive-Free-Programm oder diese Additive-Free-Alliance da ins Leben gerufen hat. Der hatte eine Firmensitz in Mexiko.
In Guadalajara.
In Guadalajara, genau. Und einen in den USA, wo der auch lebt eigentlich. Und dann wurde das quasi von der Polizei nicht geräumt. Also die sind
dicht gemacht, kann man schon sagen.
Gemacht, ja. Ne? Das ist eigentlich ja ganz interessant. Der hat zu Forschungszwecken eine kleine Distillerie da gehabt. Und das ist nicht erlaubt, wenn die nicht angemeldet ist beim CRT. Und deswegen haben die gesagt, Polizei hier, der illegal Schnaps.
Ciao.
Ne? Und darüber haben sie den Laden da dicht gemacht, wo aber alle sagen, das war nicht der eigentliche Grund, sondern die wollen verhindern, dass wir hier weiterhin darauf aufmerksam machen.
Der CRT hat verboten, dieses Label zu nutzen. Genau. Das können sie nämlich sagen, auf die Flasche kommt nichts anderes drauf. Wer das weiter benutzt, dem wird die Distille dicht gemacht. Und das ist natürlich, muss man vielleicht auch einmal kurz erwähnen, bei roundabout 280 Destillerien und 4000 Tequila-Marken, wenn sie die richtige Destillerie zumachen, fällt dann einiges weg. Also
ja, zumal das sind ja dann eben, eine Destillerie zu machen, klingt ja so, als wäre das mal so als wäre das eine Handelsregisternummer. Das sind ja Menschen dahinter, Familien, ein Haufen Leute, die ihr Geld damit verdienen. Und dementsprechend hat das natürlich riesen Auswirkungen dann, gerade wenn so ein, vielleicht nicht jetzt in Tequila selber, aber in Orten, wo halt die Destillerie der Hauptarbeitgeber ist. Ne?
Ja, es ist schade. Also ich würde mir wünschen, dass der CRT da seinen eigenen Weg dann findet, aber dass es diese Deklarierung gibt.
Ja, genau. Also deswegen habe ich ja den Scotch erwähnt. Da finde ich gut, Natural Color, No Additives oder sowas steht ja auf diesen Flaschen dann drauf. Das finde ich gut.
Ja, absolut fair. Ne? Also,
und dann hat man es drauf oder auch nicht. Ne? Und wenn man es nicht drauf hat,
dann weiß man schon Bescheid.
Auf der Welt, in Deutschland haben wir ja mit Zuckercouleur auf den Flaschen draufstehen. Das ist ja laut EU ja vorgeschrieben. Und da weiß man dann auch Bescheid, wenn man in Deutschland oder in der EU ist, ne, in Schottland, dadurch, dass die Briten nicht mehr drin sind, steht es nicht mehr drauf. Da muss man dann das Natural Color haben.
Ja, spannend, ja.
Also auch da gibt es natürlich dann immer viel hin und her. Aber ja, Transparenz ist immer gut. Das finde ich an Tequila auch so toll, dass über die Nom, also diese Nummer, die einem Produzenten zugeordnet wird, dass man immer weiß, wer denn welchen Tequila erstellt hat oder hergestellt hat.
Ja, das heißt, ist wahnsinnig spannend.
Du hast ja beim irischen Whisky zum Beispiel, gibt es ja auch 1000 Brands und du weißt nie, wer hat denn das destilliert. Mhm. So viel, ne, gab früher 3, 4 große Destillerien, jetzt sind es 30 oder so mit den vielen Neugründungen, aber eigentlich waren es so 3. Und dann hast du auch 50 Marken gehabt und du wusstest eigentlich gar nicht, wer steht dahinter.
Ja, genau.
Und bei Tequila ist das cool, weil da kannst du nämlich nachgucken, du hast die NOM, 4-stellige Zahl, und kannst an der ablesen, wer es produziert
hat. Wer es produziert hat, genau, geht auch in dieser App, die ich gerade schon erwähnt habe. Also Agave Matchmaker kann ich wirklich jedem empfehlen, der sich ein bisschen reinlesen will, weil es natürlich auch so ist, wenn ich dann was gefunden habe, was mir schmeckt, dass ich nachgucken kann, machen die noch ein anderes Produkt? Und dann könnte man das natürlich probieren, um sich so ein bisschen durchzuhangeln. Weil, jetzt habe ich gerade schon erwähnt, das sind jetzt fast 4000 Marken, die wir haben. Das ist schon eine Menge. Und inzwischen gibt es in Deutschland auch sehr, sehr viele Produkte, was auch eine schöne Entwicklung war.
Ja.
Weil als ich hier 2015 angefangen habe, war kaum irgendwas zu bekommen, außer über einen Reimport.
Mhm.
Das hat sich total verändert.
Tequila ist ein Brandgeschäft, ne? Das ist eigentlich kein Destilleriegeschäft. Du bist nicht eine Destillerie, also das gibt es auch, ne? Aber der Standard ist ja nicht, du bist eine Destillerie und hast deine Range. Blanco, Reposado, sonst was und irgendeine freakige Fassreifung und vielleicht eine Sonderedition, wie das bei den und du verkaufst den Rest irgendwo hin. Keine Ahnung, wie es die Schotten machen. Sondern eigentlich ist es ja bei vielen, du hast eine Destillerie und dann kommt jemand und sagt, ich habe hier eine Brand, ich möchte damit was machen. Oder du hast selber diese Brands und dann hast du 5, 10, 20, 50, wie viele auch immer, Brands, für die du produzierst.
Ja, teilweise bis also mehrere hundert, ne? Es kommt drauf an. Also es gibt durchaus auch Destillerien, die nur ein Produkt herstellen. Mhm. Aber en gros kann man das, glaube ich, so sagen, was du gerade gesagt hast.
Also du hast ja vorhin Fortaleza erwähnt. Mhm. Zumindest wüsste ich nicht, dass die noch irgendwas anderes machen.
Also Fortaleza macht nur Fortaleza. Genau. Aber es ist auch ultra klein, ne? Also wenn mal jemand in Tequila Town ist, unbedingt einen Termin da machen. Es ist ein wunderschön, es ist eine Hacienda, das heißt, es ist ein ganzes Gebiet, die Leute wohnen da auch. Und das ist schon echt spektakulär. Und auch sich die Geschichte da mal so ein bisschen, weil das ist ja ganz spannend, das ist ja jemand aus der Sousa-Familie, also quasi einer von den drei Tequila-Pionieren. Es war einmal, hatten wir heute schon erwähnt, José Cuervo, Herradura und Sousa, die wirklich so die drei Pioniere der Tequila-Produktion waren. Und quasi da einer von den Erben, der dann Fortaleza gegründet hat.
Mhm.
Also auch spannend, die Destillerie heißt nämlich Fortaleza. Das Produkt hieß ursprünglich Los Abuelos.
Mhm.
Und da gab es dann eine Klage. Und sie dürfen in Europa das nicht mehr benutzen.
Ich glaube, wegen einem Aldi-Rum oder einem Lidl-Rum oder so, der auch so heißt. Es gibt doch irgendwie einen Rum, der so ähnlich heißt. Abuelo-Rum oder so. Ich glaube, es war irgendein Discounter. Aber es gab einen Rum auf jeden Fall.
Der weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es ein Brandproblem gab.
Ja.
Und seitdem heißt der Tequila quasi wie die Distille.
Mhm.
Und das ist aber spannend, weil ich habe tatsächlich auch schon, also ich kenne noch die Los Abuelos-Flaschen. Und es ist ganz toll, da hinzugehen, weil das sind ja handgeblasene, mundgeblasene Flaschen mit diesen tollen, selbstgespitzten Korken, die da auch bemalt werden. Und das kann man da alles sehen. Das ist wirklich ein super schönes Gelände auch, durch das man da geführt wird. Und dann gibt es da so eine Art Kellergewölbe, wo man dann noch so ein Tasting bekommt. Das ist schon echt, das ist ein sehr, sehr großes Erlebnis. Und fußläufig davon ist La Capilla, eine tolle Cantina, in der die Patanga erfunden worden ist. Weil momentan absolut
mit dem Messer.
Ja. Momentan nämlich ein riesengroßes Thema ist Paloma in aller Munde.
Ja.
Ich würde sagen, ich würde mich fast trauen zu sagen, die Paloma hat in einigen Bars ganz sicher den Gin Tonic schon lange abgelöst. Long Drink mit Tequila, Limette und ein bisschen Grapefruit Soda. Aber ein anderer absoluter mexikanischer Klassiker, die Batanga, Tequila, Limette, Cola, Salzrand, Abfahrt. Ich liebe dieses Getränk. Und du hast es gerade schon erwähnt, das Messer vom Erfinder. Der hat gesagt, am besten schmeckt sie, wenn sie quasi umgerührt wird mit dem Messer, mit dem auch die Limette halbiert wurde.
Kann man sich bei YouTube angucken, also wer es nicht nach Mexiko schafft. Es gibt von diesem Erfinder, das ist wirklich ein steinalter Herr.
Er lebt leider nicht mehr.
Ja, aber das Video gibt es noch.
Ja, das Video gibt es auf jeden Fall noch, aber er ist wirklich das. Okay. Ich hatte noch das Vergnügen, ihn dreimal zu treffen. Okay. Aber jetzt kann man ihn leider dort nicht mehr treffen, aber sein Spirit lebt auf jeden Fall weiter in der Bar.
Man sieht auf jeden Fall in diesem
Video. Wirklich grandios, ne? Und auch Destillerien sind sehr offen dafür, auch Führungen anzubieten. Es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel Patron kann man nicht einfach hin. Also auf der Hacienda Patron ist nur auf Einladung.
Ah, okay.
Aber gerade in Tequila Town kann man da eigentlich wirklich so von so einem Nachmittag von Distille zu Distille gehen. Und Leute sind offen, wollen gerne ihre Tradition teilen, ihre Geschichte teilen und das ist wirklich ist ein Erlebnis.
Bucht man das vorher oder kann man einfach wirklich, wie du sagtest, rumlaufen?
Das kommt drauf an.
Hm, okay.
Also
ich weiß, in Schottland zum Beispiel, wenn du einen Speyside Trail machst oder was, buchst du alles vor. Ne, weil also, die Gefahr sonst ist, du kommst da an und da sind alle Touren ausgebucht.
Jetzt bei so einer beim großen Haus, also zum Beispiel jetzt José Cuervo, die haben ja auch ganz viele Touren und auch very touristic, aber ich liebe es ja, Tequila Express. Von Guadalajara eine Dreiviertelstunde mit dem Zug nach Tequila Town rein. Ist schon fancy, wirklich.
Ja.
Ist schon echt ein Erlebnis. Also habe ich auch schon gemacht, wirklich mit mich hinfahren lassen nach Guadalajara mit dem Zug rüber, obwohl wir da gewohnt haben. Das ist schon, ich finde das witzig. Das sind lauter tolle Sachen, die man da machen kann. Und da bucht man natürlich Touren, aber ich bin auch einfach schon mal reingelaufen irgendwo, ne? Und habe gesagt, kann ich mal kurz gucken? Und das meine ich damit. Oder wir wurden auch schon ein paar Mal auf der Straße aufgelesen. Gerade in Oaxaca standen wir da so ein bisschen dödelig rum und dann haben Leute einen angesprochen und man ist das ja überhaupt nicht gewohnt, ne? Ob sie helfen können. Und ich hatte auch einen Übersetzer dabei, weil mi español es más o menos. Hat gesagt, ja, sie würden uns gerne nämlich ihre Palenque auch zeigen. Und dann saßen wir da und die haben uns da durch die Felder geführt. Also Gastfreundschaft nochmal ist ganz oben.
Ja. Oaxaca ist ja, glaube ich, zumindest habe ich das mal so gelesen, so der im armen Landesteil von Mexiko, ne? Also da ist sozusagen industriell und was die Leute da so verdienen, ist es noch der ärmere Teil des Landes, ne?
Also grundsätzlich ist das natürlich, ist wie überall, also gibt auch Armut.
Ich meinte, also so, du hast in Oaxaca ja weniger diese großen Distillerien oder sowas oder Industriebetriebe, sondern so, da ist alles sehr dörflich. Zumindest habe ich das so mal gelesen irgendwo. Deswegen fragte ich, ob das so ist, dass da ein bisschen anders ist.
Ich glaube, ich verstehe die Frage nicht so richtig. Also das natürlich, also während in Tequila sehr, sehr industriell inzwischen, also natürlich gibt es immer wieder Betriebe, die noch sehr traditionell arbeiten, aber ist natürlich sehr viel industrialisiert worden, ist es natürlich schon so, dass es diese kleinen Palenques in Oaxaca natürlich, dass das viel kleiner ist, ne?
Ja.
Und auch natürlich dann auch viel kleiner von der Flaschenmenge, die produziert wird, auch immer unterschiedlich. Also kann man nicht vergleichen miteinander. Über die Einkommensstruktur kann ich aber nichts sagen,
ja,
ich es nicht weiß.
Ich meinte, es gibt jetzt keinen Oaxaca Cuervo sozusagen, ne? Also keine riesengroßen Brands, keine, die in so einem Volumen da irgendwie unterwegs sind in Oaxaca, oder?
Nee, ich glaube, das ist allein schon, also es gibt natürlich industrial hergestellten Mezcal.
Mhm.
Also ich habe so ein paar Seiten in meinem Buch sind auch Mezcal gewidmet, weil man, glaube ich, das braucht, um Tequila zu verstehen.
Mhm.
Und wir haben ja während wir bei Tequila nur Tequila und 100% Agave-Tequila haben, haben wir beim Mezcal ja drei Kategorien. Nämlich einmal nur Mezcal, das kann industriell hergestellter Mezcal sein. Dann die meisten Sachen, die man jetzt gerade hier in Deutschland auf dem Markt bekommt, ist artesanal. Und dann hat man noch quasi Ancestral-Mezcal, was wirklich reine Handarbeit ist, ne? Und alles nur in Clay destilliert. Und da sieht man natürlich schon, ne? Aber es gibt schon ein, zwei große Player, die industriell Mezcal herstellen.
Also wenn man da sich Videos anguckt, das sieht schon wild aus. Diese Claypot-Anlagen und wo Leute mit so Handpressen da irgendwie die Agaven ausquetschen und so.
Das ist ultra cool, ne? Ja. Also das ist schon, also das ist wirklich, also das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Also tatsächlich, Mezcal und Oaxaca habe ich erst so richtig verstanden, als ich das erste Mal da war. Also auch die Unterschiede, wenn wir jetzt also einmal darüber auch kurz sprechen wollen, für Tequila ist nur eine Agavenart zugelassen. Und das ist die Tequilana Weber Azul. Und für Mezcal hat man aber 50 plus Arten, die halt quasi aus denen destilliert werden darf. Und das ist natürlich auch, ne, wenn wir jetzt darüber sprechen, über Herkunftsbezeichnung, seit 1974 ist das für Tequila eingeführt worden, dass Tequila eben nur in speziellen Teilen Mexikos hergestellt werden darf, aus eben nur dieser einen Agave. Das hat sich aber übrigens auch dazwischen immer mal geändert. Ich habe das versucht, so ein bisschen historisch zusammenzufassen. Auch wie sich die NOM entwickelt hat.
Ja.
Und aber halt dann auch wirklich einmal diese Agavenvielfalt zu sehen, ne? Und auch wenn man jetzt unterschiedliche Mezcal probiert, da wirklich rauszuschmecken. Also Espadin ist die Hauptagave und dann aber halt lauter super spannende Sachen wie Kavinsky. Ne? Das ist eine Agave, die sieht ganz anders aus. Das ist so ein ganz hoher, dünner Stamm. Und das ist schon spannend, das einmal zu sehen und zu erleben und dann einfach auch besser zu verstehen.
Mhm. Ja, das ist cool. Also wir haben ja in, so habe ich das verstanden, in in dieser Region, wo Mezcal hergestellt wird, ja auch die Situation, dass es ja Sorten gibt, die ein extrem hohes Alter haben müssen, um erntereif zu sein. Und dass es die quasi schon nicht mehr gibt, weil die überall wild abgeerntet sind. So jeder, der so ein Ding sieht, der hackt das halt ab, um das zu Geld zu machen, so nach dem Motto. Und dass es dadurch so Tepextate, Tobala und so diese Sorten, die so irgendwie knapp 30 Jahre brauchen, dass die quasi nur noch entweder in homöopathischen Dosen in den Flaschen wirklich drin sind und nicht mehr 100% eben Tobalas oder Tepextate, sondern irgendwie Beimischung, beziehungsweise dass es halt gar nicht mehr gibt.
Also Ensemble ist auf jeden Fall ein Riesenthema, also unterschiedliche Agaven nach der Destillation zusammengeblendet. Und natürlich, Wildagaven, wie du es schon sagst, ne, das ist einfach eine Sache, die dauert. Aber grundsätzlich, vielleicht auch nochmal, um über den Rohstoff zu sprechen, ne, wenn wir überlegen, dass wir Weizen zweimal im Jahr abernten können, ist es einfach so, dass eine Agave mindestens 5, ungefähr 8 bis 12 Jahre, je nachdem, ob sie Highland oder Lowland ist, jetzt in der Tequila-Produktion wächst. Und wenn wir dann weitergehen zu Wildagaven im Mezcal-Bereich bis zu 25, 30 Jahren, das ist natürlich schon Wahnsinn, was das bedeutet, auch für den Rohstoff, ne? Und aber ich finde es halt auch wahnsinnig spannend, was wirklich dann da auch an Power drinsteckt in so einem Agavenherz, ne? Dass dann mehrere, also ne, 8 Jahre mexikanische Sonne, mexikanische Erde in sich aufgenommen hat. Und daher, wie ich ja finde, also ne, braucht auch keinen wundern, die absolut spannendste Spirituose, die vielseitigste Spirituose. Whisky-Liebhaber und Rum-Liebhaber wird wahrscheinlich was anderes sagen. Aber ich glaube, vom Aromenprofil und der Vielseitigkeit ist Tequila und Mezcal schon fast unschlagbar.
Ich würde da kein Ranking machen, aber es ist auf jeden Fall eine toll komplexe Spirituose, die auch eine extreme Vielseitigkeit hat, schon im ungereiften Zustand, also nur in, also als Blanco quasi im Glasbehälter. Und das bieten natürlich wenige ungereifte Spirituosen, wenn keine. Also ich glaube, mit dem Reifungsprozess, da hast du bei Scotch natürlich gerade auch mit hohem Alter und sowas auch eine Menge Komplexität drin, aber Tequila in dem Alter gibt es ja gar nicht. Also habe ich zumindest noch nicht gesehen. Ich glaube, ich habe 10-Jährigen habe ich mal probiert.
Ja, aber das tut nichts für die Spirituose. Man muss es einfach auch sagen. Also ich bin natürlich als absolute Agavenliebhaberin. Ich liebe natürlich Blanco Tequila, weil ich will natürlich die knackige Agave. Ich will Zitrus, ich will Pfeffer, ich will die volle die Agavenpower, ne? Und darum, ich trinke auch manchmal so einen kleinen Reposado, wenn es so ein bisschen Shot sein soll. Aber ich bin da großer Fan davon, halt auch die Aromatik von Tequila zu verstehen anhand von unterschiedlichen Blanco-Tequilas, die man im Glas hat. Weil wir haben es gerade schon angerissen. Es ist echt ein Riesenthema. Ich habe jetzt gerade für eine Schulung, die ich jetzt nächste Woche mache, mal versucht, so eine Art Mindmap zu machen, wo also was alles unterschiedlich sein kann. Und das ist ein Riesending geworden, ne? Also weil wir haben ja schon einmal Agave, also 100% Agave oder Tequila, ne? Dann, wo wächst die Agave? Highland oder Lowland? Und das sind wirklich nur so die Grundsachen. Dann geht es natürlich los. Wie wird das Ganze, also wie ist die Ernte, ne? Wie viel zum Beispiel von dem Blattstamm wird drangelassen? Weil das entscheidet natürlich auch, das beeinflusst die Aromatik auch extrem. Bitterstoffe, die da noch drin sind, oder schlägt man ganz ab? Wie wird dann quasi gekocht? Traditionell im Horno oder wird das in einer Autoklave gemacht? Oder geht man in einen hochindustriellen Bereich und ist es ein Diffuser, der quasi die extrahiert, bevor gekocht wird? Und das sind einfach lauter Sachen und da fängt es dann schon an. Und dann die Destillation sowieso nochmal, auch wie wird fermentiert, offen, geschlossen, Holz, Stahl. Es sind einfach so viele Punkte, die da mit reinspielen, dass das einfach ein riesiges Feld ist, wo man auch nicht auslernt.
Hefen.
Hefen, ja. Fermentation, ja, Hefen.
Ja, genau, ja, Hefen. Ja. Aber also wilde Hefen, künstliche Hefen, also voll. Laborhefe.
Es ist schon riesig. Und all das beeinflusst natürlich die Aromatik, die wir haben. Und darum mein Appell nochmal an alle, trinken, trinken, trinken.
Wo wir gerade bei diesen vielen Variablen sind. Ocho Tequila hat ja dieses Heritage-Thema mit diesen Feldern. Das heißt, der, ich glaube, Carlos Camarena heißt der Inhaber von der Destillerie, der hatte quasi, ich glaube, 17 oder 18 Felder und hat die richtig eingeteilt und die haben auch Namen. Und wenn der Tequilas rausbringt, bringt er die quasi Feldsorten rein.
Ja,
raus.
Super spannend.
Und die haben dann immer die, tragen immer die Namen des Feldes. Und da ist aber, ansonsten ist die Rezeptur identisch. Also es ändert sich nichts. Es ist das gleiche Mischverhältnis von Brunnenwasser und irgendwie Regenwasser oder weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall, das ist immer gleich, nur der Standort quasi der blauen Weberagave im gleichen Alter geerntet und so weiter und so fort. Also wenn die den Reifegrad hat. Und trotzdem, ich habe zweimal nebeneinander verkostet, weil ich die beide gerade da hatte. Und ich habe jetzt, machst du das mal auf, probierst es mal. Selbst da findet man noch Unterschiede. Obwohl das gleiche Distillerie, gleiche Fermentation, gleiches Wasserverhältnis, wie auch immer. Alles gleich, nur eben der in dem begrenzten lokalen Raum. Mhm. Ne? Also nicht irgendwie 100 Kilometer auseinander.
Nee, überhaupt sondern nicht. Quasi also teilweise sind die Felder wirklich nebeneinander. Genau. Das ist auch ein absoluter Tipp. Die Destillerie heißt La Alteña. Die Camarenas, überhaupt eine Tequila-Familie, nicht nur jetzt Carlos, jetzt auch mit seiner Tochter Jenny, sondern auch Felipe Camarena, der G4 macht. Mhm. Das ist, da muss man echt, da kann man wirklich ein Auge drauf werfen. Also kann man sagen, wo Camarena draufsteht, ist auf jeden Fall was Gutes drin. Da würde ich mich jetzt drauf festlegen.
G4 sozusagen Tequila. Mhm. Und was ich auch total mag, wobei das ist, glaube ich, auch Felipe, ist der Passote, der alte noch, den es jetzt in Deutschland noch gibt, der überall auf der Welt irgendwie ausverkauft ist. Nur in deutschen Shops steht er noch rum.
Hat sich keiner hin verirrt.
Ich habe gesehen, jetzt kommen schon die ersten neuen Flaschen von dieser neuen Destillerie, die jetzt Passote herstellt. Also das Brand gibt es noch, anderes Flaschendesign.
Aber ich weiß gar nicht, wer, da müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen. Das
ist jetzt eine andere Nom und das Flaschendesign ist auch anders. Mhm. Und es macht eben nicht mehr der Camarena. Und aber es gibt eben in Deutschland noch diese alten Flaschen und die sind in Amerika seit 2 Jahren ausverkauft oder so.
Spannend. Ja, es ist aber, die machen tolle Sachen. Also jetzt La Alteña zum Beispiel, das hat einfach auch eine Distillerie. Wenn man sagt, man macht eine Mexiko-Tour und hat nicht so viel Zeit, da kann man ganz viel Unterschiedliches sehen. Ne? Also weil die haben einfach alles da. Die haben eine Tahona da, die haben eine Rollermill da, die haben ein Orno da. Das ist ganz spannend anzugucken.
Liebe Zuhörer, falls ihr nicht wisst, was eine Tahona, was ein Horno, sonst was ist, da können wir euch helfen. Ja. Das ist nämlich ein tolles Buch von der Betty Kupster.
Richtig toll.
Da steht das alles nochmal beschrieben drin. Also wenn ihr jetzt sagt, das ging mal jetzt ein bisschen schnell, auf jeden Fall Buch kaufen.
Ja, genau.
Nein, Reisetipps finde ich super, weil auch das ist ja immer so die Frage, man will ja in Mexiko nicht nur schnorcheln und irgendwie sich Schildkröten angucken, auch wenn ich meine Kinder verstehen könnte, wenn die das in erster Linie so machen wollen würden. Aber falls ich es mal nach Mexiko schaffe, würde ich auf jeden Fall gucken, dass ich mir da auch eine Destillerie angucke.
Es ist wirklich, also La Alteña ist traumhaft. Und du hast ja gerade schon gesagt, die machen Ocho. Das Projekt ist damals ja noch mit Thomas Estes entstanden, lebt leider nicht mehr. Aber einfach auch jemand, der so viel für den Tequila gemacht hat, ist ganz, ganz spannend. Wird jetzt von seinem Sohn weitergetragen, der auch viel für Ocho noch macht. Aber die haben auch ein paar, also Tapatio, eines meiner absoluten Lieblingsprodukte. Mhm. Gibt es momentan in Deutschland leider sehr, sehr schlecht.
Schwierig, ja, genau.
Aber ich hoffe, dass sich das wieder ändert, weil ich finde, das ist so ein super spannender Allrounder-Tequila, der alles kann. Der macht eine perfekte Paloma, der macht die besten Margaritas. Ah, oh, bin wirklich großer Fan.
Ja, da habe ich mal eine Frage, ob du das weißt. Wenn es ihn gibt, dann gibt es ihn immer nur in Halbliterflaschen. Mhm. Und bei den Amis gibt es ihn immer in Literflaschen. Hat das einen Grund, dass sozusagen dann für Europa nur halbe Flaschen kommen?
Weißt du das? Tatsächlich nein. Also ich habe auch schon mal Literflaschen gesehen.
Ja.
Und ich glaube aber auch, dass die Flaschen, die wir jetzt die letzten Jahre in Deutschland hatten, dass das immer Reimports sind, die aus, die viel aus den Niederlanden und so gekommen sind. Und ob das damit irgendwie zusammenhängt. Das wird wahrscheinlich steuerliche Gründe haben, kann ich mir vorstellen.
Wahrscheinlich.
Aktuell gab es immer nur Halbliter. Das war aber bei Ocho genau das Gleiche.
Ah, okay.
Du erinnerst dich an diese kleinen Ocho-Flaschen. Inzwischen sieht ja das Design ganz anders aus.
Genau.
Die haben aus dieser sehr modernen, wie sagt man das denn, minimalistischen Flasche.
Ja, so eine Wasserflasche eigentlich, ne?
Also sieht ultrawertig aus.
Es ist eine Vase.
Sehr traditionell. Schon sehr schön geworden, finde ich wirklich. Und ich bin ein totaler Fan. Also Camarenas sind, finde ich, ganz, ganz spannende Leute. Also ich freue mich jetzt sehr, sehr im April nochmal hinzufahren, weil ich habe ein paar Freunde auch dabei und die haben sich auch noch nichts angeguckt. Mein Mann war auch noch nie in Tequila selbst, in Mexiko mit mir schon öfter. Aber da jetzt dann auch so quasi so ein paar Trips zu organisieren. Und es ist auch was Spannendes, was passiert ist, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, was so ein Buch mit sich bringt. Geld ist es nicht, haben wir schon gesagt. Aber ich wurde jetzt von ganz vielen Seiten schon angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, Tequila-Trips zu organisieren. Und da ergeben sich jetzt einfach Sachen, die sind spannend. Da gucke ich jetzt mal. Ich check jetzt mal im April die Lage und dann, wenn es meinen ersten Community-Trip gibt, dann sage ich Bescheid.
Sehr gut. Du hast in deinem Buch jetzt oder auch jetzt genannt, viele Destillerien oder auch Brands, die eben für diesen natürlichen Tequila stehen. Ne? Also nicht was, was jetzt irgendwie besonders viel Farbe, Zucker oder sonst was gesehen hat. Und hinten in dem Buch, als ich glaube, es ist sogar das letzte Kapitel, ist die Drinks deiner Freunde, also deiner Barkollegen. Und da sind ja auch dann entsprechende Tequilas genannt, die ohne Zusätze sind. Ne? Also bei dem Cardos, den der Jörg Meyer hier vorschlägt oder empfiehlt, hier von den Kaulitz-Brüdern, weiß ich es gar nicht genau. Aber Arette.
Das ist sogar biozertifiziert.
Meyer Ciel, Tapatio, Cascuin, das sind also diesen größtenteils, also alle sozusagen natürlich. Wenn ich jetzt sozusagen in eine normale Bar gehe, die jetzt keinen Fokus auf Tequila hat, dann findet man dann in der Regel eher José Cuervo, Herradura, so Dinge, die wahrscheinlich irgendwie gefärbt sind.
Ich glaube, ist das pauschal zu sagen. Es kommt aufs Produkt an. Also es ist jetzt nicht, ist nicht zwingend, dass alles eingefärbt ist. Ne? Und gerade Herradura, muss ich mal kurz sagen, also die haben Reposado-Tequila erfunden und arbeiten ganz traditionell mit, da wird noch mit Orno gekocht und so. Ein großer Brand heißt nicht automatisch, dass drin ist. Da muss ich einmal eingreifen, aber ich glaube einfach, dass es gerade bei Bartendern so ist, dass die einfach große Tequila-Fans sind und dass Tequila, dass das eine Trendspirituose ist und jetzt nicht im schlechten Wort Trend, sondern dass Leute sich mit dem Produkt beschäftigen. Und wenn du dich mit einem Produkt beschäftigst und das liebst, dann willst du natürlich die pure Essenz haben und nicht einen Einheitsgeschmack. Aber man muss da wirklich ein bisschen gucken. Also ich habe zum Beispiel, was mir total wichtig war bei meinem Buch, ich wollte keinen Markenatlas machen. Weil du hast es ja gerade auch schon gesagt, du hast ein paar Bücher aus englischsprachige Bücher und das sind teilweise reine Markenatlanten. Das braucht man aber nicht mehr, weil wir haben das Internet. Herzlich willkommen in 2026.
Ja, das stimmt.
Ich habe versucht, eine kleine Übersicht zu geben über Produzenten, ein bisschen nach Historie. Also ich habe angefangen und habe die Pioniere genannt. Die habe ich heute auch schon mal angesagt, die drei. Also José Cuervo, Herradura und Sousa. Mhm. Dann mich ein bisschen in die Dynastien weitergeschleppt. Einmal zu schauen, was macht Cascoin, die Orendain-Familie, die Arette machen zum Beispiel und Ollitas. Und dann so ein bisschen zur Premium-Revolution überzugehen mit Tequila Patron und Fortaleza. Mhm. Und dann nochmal zu schauen, was passiert eigentlich, weil ich es eine spannende Sache finde in diesem Celebrity-Tequila-Bereich. Ich glaube, damit hat man so quasi einen runden Überblick darüber, was so Unterschiedliches geht, ohne halt sich jetzt da 1000 Flaschen reinzupacken, weil das wollte ich auf keinen Fall. Also es gibt kein Bild von einer Tequila-Flasche in diesem Buch, falls dir das aufgefallen ist.
Nee, das ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen.
Es gibt kein einziges.
Ich habe es aber auch nicht vermisst.
Du hast es auch nicht vermisst.
Ich habe es nicht vermisst, bitte.
Nee, siehst du, ich habe es auch nicht vermisst. Die einzigen Flaschen sind in meinem Tequila-Regal. Das
stimmt, okay, ja.
Aber ansonsten habe ich darauf verzichtet, weil das einfach, ich finde, das ist nicht nötig. Dafür gibt es diese wunderbare App, wenn ich da ganz genau in die Tiefe gehen will. Aber ich glaube wirklich grundsätzlich, wenn man sich damit beschäftigt, will man den reinen Agavengeschmack, möchte ja auch ein bisschen Storytelling. Ich meine, es ist wie bei allen Dingen im Leben, ne? Das ist natürlich ein bisschen eine schönere Geschichte, die ich erzähle, wenn das Herz einer Göttin schön langsam in einem Dampfofen gekocht wird, als wie, dass es extrahiert wird in einer Hochdruckmaschine.
Ja.
Und ich glaube, daher kommt das einfach auch, dass Bartender sich für die Spirituose interessieren und für die Tradition und Leidenschaft dahinter. Aber ich glaube nicht, dass man gleichsetzen kann, dass jedes Produkt, das aus einer großen Distille kommt, ein schlechtes Produkt ist.
Das habe ich auch nicht gesagt. Das meine ich auch gar nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass es sozusagen hier, sowohl bei dir als auch bei deinen Kollegen,
ja, da sind einige Überschneidungen, aber das
Überschneidung,
ist witzig.
Und es geht aber nicht um so die Sachen, die ich auch in der Metro kriege. Die findet man hier nicht.
Tatsächlich, ne? Nein. Es gibt auch schon eine Beschreibung bei Amazon, die sagt, dass das Buch unvollständig ist, weil Sierra Tequila darin nicht vorkommt. Ist eine Meinung, muss ich akzeptieren, aber mir ging es ja auch darum, Sachen zu zeigen, die man vielleicht noch nicht kennt. Ne?
Ja, ich habe, es gibt einen Whisky-YouTuber, mit dem ich mich sehr gut verstehe, Friendly Mr. Z heißt der. Und der hat so einen Whisky-Kanal, macht da ganz viel. Und für den habe ich mal so ein Tequila-Tellerrand-Tasting auf YouTube gemacht. Mhm. Ne? Und hab so Flaschen rausgesucht und dann haben wir die abgefüllt in Samples und an seine Community dann rausgeschickt. So 35 Sets oder sowas. Und haben dann so ein Live-Tasting gemacht. Und er hatte noch eine Flasche mit dem roten Hut. die hat er da irgendwo rumstehen gehabt und hat gesagt, er nimmt das jetzt einfach mal mit rein. Und wir hatten diese 6 oder 7, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, alles Blancos probiert. Und das waren alles Fortaleza, Arete, also Zeug halt, ne? Ocho, glaube ich, war noch mit dabei. Ja. Ich weiß gar nicht genau. Aber waren
guten Sachen.
Waren die guten Sachen, ne? Und weil das ja auch, das sind alles Whisky-Genießer, die trinken auch keinen billigen Whisky. Dann kannst du dir nicht billigen Tequila hinstellen. So, und dann haben wir die guten Sachen rausgesucht. Und dann hat er dann quasi den roten Hut sich noch selber eingegossen. Damit, das riecht ja gar nicht nach Tequila. Und das fand ich so lustig, wenn du, also die Intensität fehlte komplett von dieser Agave. Mhm. Ne? Weil der hat dann 6-mal richtigen Tequila verrochen und probiert und hat dann dran gerochen, das riecht eher wie so ein Weizendestillat oder wie ein Korn.
Also jetzt
Korn.
Den mit dem roten Hut, genau. Weil er ist nämlich nicht, das ist kein 100% Agave-Tequila.
Ja.
Und da fehlt das natürlich
genau.
Völlig. Ne?
Ja, und das wollte ich damit nur sagen. Also die Pointe war jetzt einfach so, dass wenn man richtig Tequila getrunken hat und man kriegt dann sowas, dann nimmt man das doch kein Tequila.
Ja, ja, das ist ja wie bei allen Sachen, ne? Wenn du es auf einmal gewohnt bist, nur noch geiles Fleisch zu kaufen, beim Metzger hast du keinen Bock mehr, dir dann irgendwie das Discounterfleisch in die Pfanne zu hauen. Das ist beim Schnaps genau das Gleiche. Ich habe das auch neulich schon zu jemandem gesagt. Wir sind einfach verwöhnte kleine Schleckermäulchen geworden. Und das ist halt die Dinge, die wir kennen, ne? Geschmack entwickelt sich. Und es lohnt sich, finde ich, total, da auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen. Aber eine Sache möchte ich trotzdem noch abschließend sagen, oder was heißt abschließend? Es ist natürlich spannend zu gucken, ne? Flaschen um die 80, 90 Euro, die man pur probieren kann, die man mal aufmacht, die man verschenkt zu einem sehr großen Anlass. Aber trotzdem brauchen wir auch in der Bar, und das ist ja mein Business, Tequila, der gut ist, mit dem man gut mixen kann auch. Mhm. Und ich finde, das muss sich ein bisschen die Waage halten auch. Ne?
Ja, definitiv.
Weil wir können jetzt nicht alle mit 80, 90 Euro Flaschen Schnaps mixen. Und darum gibt's durchaus sehr, sehr gute Produkte auch in einem Mixpreis, wo sich's lohnt, da auch mal bei einer Margarita zum Beispiel zu gucken, wie die Unterschiede sind. Ne? Und jetzt lassen wir mal Tequila, der nicht 100% Agave ist, mal außen vor, weil ich habe schon gerne das volle Agavenaroma. Aber da auch mal vielleicht in 3, 4 unterschiedlichen Preiskategorien. Ich hatte das auch versucht, im Buch hast du bestimmt gesehen, auch die Preise so ein bisschen zu kennzeichnen, so roundabout, ne? Mit so kleinen Dollarzeichen. Und es heißt auch nicht zwingend, dass gute Tequila immer ultra teuer sein muss. Das will ich, glaube ich, eigentlich nur sagen.
Nee, und es gibt ja ein paar gute Beispiele. Mir fällt jetzt hier diese, ist da eine Ziege drauf? El Cimarron oder sowas. Da gibt es in so Literflaschen. Der ist zum Beispiel nicht teuer. Der kommt von diesen, diese Flaschen mit der Kugel oben drauf. Don
Fulano?
Ja, genau.
Die großen Schlanken.
Genau, Don Fulano und davon der...
Aber okay, muss man sagen, ist eigentlich, ja.
es gibt
schwer zu bekommen.
Online kriegst du den
ja?
Ganz gut, glaube ich. Aber wie ist auch egal, auf jeden Fall wollte ich sagen, du hast völlig recht. Es gibt schon auch in dem Bereich von, also auch da, wo es Premium-Tequila gibt, haben die dann oft auch mal einen günstigen noch im Programm. Bei Arete oder so gibt es ja auch Premium und dann eben eine Literflasche von dem günstigen oder sowas, ne?
Ja, Arete hat ein relativ großes Portfolio. Die haben, glaube ich, irgendwie 4 unterschiedliche Varianten. Es gibt das Standardprodukt, das heißt nur Arete.
Ja.
Und dann gibt es halt davon nochmal unterschiedlichste Ausführungen. Wir haben sehr, sehr viel davon da, weil ich großer Fan bin.
Und Patron, hast du ja gesagt, ist hier euer Haus Tequila hier zu mixen. Den kriegst du ja auch irgendwie, ich sag mal, im Supermarkt Ende 30 Euro oder sowas. Da muss man auch nicht 90 ausgeben für einen Blanco, ne?
Also
und der ist auch lecker.
Jetzt inzwischen ist ein bisschen teurer geworden, aber das kann man super gut machen. Ich finde 1800er kann
also
man nichts falsch machen.
Wenn man eine Gartenparty hat und bringt eine Flasche Patron mit, ist das auf jeden Fall
also
tolles Mitbringen.
Also mir gerne jederzeit den Garten kommen. Also da bist du jederzeit willkommen. Nee, aber das ist natürlich auch was gerade viel passiert. Mich fragen natürlich viele Leute nach Empfehlungen, gerade für ihre Bars und so auch. Und ich habe da auch ein kleines Portfolio, das ich immer empfehle und sag halt auch, ja, wir müssen unterschiedliche Dinge abbilden. Ne? Es muss in irgendeiner Form auch noch eine Wirtschaftlichkeit sein, aber es muss natürlich für mich schon auch den Charakter von einem Tequila erfüllen, damit das dann Spaß macht. Mhm. Aber jetzt in so einer Bar, wie wir sie sind, wo wir uns darauf spezialisiert haben und sich alles darum dreht, will ich natürlich auch den geilen Scheiß da haben.
Also fair point, ne? Muss sein. Mhm. Würde ich auch so sehen.
Ja.
Wir hatten ganz zu Beginn ganz kurz das Thema deiner Lesereise angerissen. Wo bist du denn jetzt und wann? Hast du das im Kopf? Dass man vielleicht hier mal ein paar Daten nennt und ein paar Orte? Das fände ich eigentlich ganz cool.
Ja.
Weil die Folge wird jetzt relativ zeitnah rauskommen. Und ich glaube, du bist ab kommende Woche, startest du, ne?
Genau, es geht jetzt nächste Woche Dienstag. Warte, ich mache einmal ganz kurz hier mein Schummelzettel an.
Wie darfst du? Es wird gespickt.
Jetzt wird gespickt. Ja, ich bin mit zwei so Sachen bin ich noch, also ich weiß ungefähr, wo ich bin, aber das gibt's doch nicht, jetzt finde ich es nicht. Doch, jetzt haben wir es. Es geht jetzt los, am kommenden Montag, den 3. August.
Die Folge kommt Sonntag raus, das ist perfekt.
Da bin ich in Dresden, im Nook, ganz Neubau, bin ich schon sehr, sehr gespannt.
Mhm.
Dann geht's die Woche drauf weiter, Montag, 10. August in München im El Tato. Am 11. August in Stuttgart im Brother Louis, auch ein Neubar, ganz toll. Wer aus Stuttgart ist, unbedingt hingehen. 17. August in Frankfurt im Yaldi, unfassbares Restaurant mit ganz, ganz
toller Bar.
Yaldi.
Okay.
18. August Köln im Al-Salam. Und Abschluss dieser ganzen Geschichte ist hier tatsächlich im Chuck Club am 31. August, wo ich hier ein bisschen vorlesen werde. Das ist allerdings so ein bisschen, ist schon spezialisiert auf Bartender. Mache ich in Kooperation mit der Deutschen Barkeeper Union und eben 1800er und José Cuervo und ein bisschen Schwepps unterstützt mich noch ein bisschen, weil wo gesprochen wird, muss natürlich auch ein bisschen Sommerdrinks sind natürlich das Thema jetzt auch bei der Hitze. Aber ich werde im Herbst auch nochmal auf jeden Fall so ein bisschen so ein markenübergreifendes Tasting machen und damit ein bisschen in Deutschland unterwegs sein. Da habe ich jetzt gerade meine erste Veranstaltung in Bamberg gehabt, im Schwarzen Schaf. Und die richtet sich dann wirklich auch an, also auch an Leute, die nicht unbedingt aus der Industry sind. Dass wir uns da am frühen Abend hinsetzen. Die ersten Termine stehen schon. Ich bin Ende September in Düsseldorf bei Chefs in Town. Da mache ich am Freitag und Samstag jeweils ein Tasting in der Lupin Bar. Und sonst folgt mir auf Social Media.
Dann sehr gut. Das. Kann man da irgendwo, gibt es einen zentralen Ticketverkauf oder ist das über die Bars oder... Wenn man jetzt an irgendeine der Veranstaltungen teilnehmen möchte als Gast?
Genau, also wie gesagt, diese Lesereise jetzt ist von der DBU, auch über die Seite DBU e.V.
Mhm.
Und richtet sich aber eben an Bartender.
Mhm.
Und diese andere Geschichte, ich habe mir jetzt gerade bei Eventbrite ein Konto angelegt, weil habe ich mich auch beraten lassen. Ich hatte es jetzt zwischendurch über meine eigene Seite verkauft. Aber es macht natürlich Sinn, dass Leute auf einer Plattform gucken, wo sie sowieso nach einem Tasting
genau,
schauen.
Ja,
und darum die beiden Termine jetzt für Düsseldorf Ende September sind jetzt auf Eventbrite zu finden. Und dort werden dann auch über meinen Namen Betty Kupser die nächsten Sachen angekündigt werden.
Sehr gut. Und folgt der Betty auf Instagram, das hast du gerade gesagt. Mhm. Dort habe ich ja auch mitbekommen, dass das Buch rauskommt. Sonst hätte ich es mir nämlich gar nicht gekauft.
Haha,
sonst hätte ich es gar nicht gewusst.
Siehst du, es lohnt sich.
Und deswegen hat das natürlich hervorragend gepasst.
Mhm.
Lesereise hast du gesagt, dann noch Termine. Ist das jetzt sozusagen von dir generell die Idee, was mehr zu machen, was über die Bar hinausgeht? Du hast auch gesagt, vielleicht Travel-Unterstützung in irgendeiner Form anzubieten oder so. Breitest du dich gerade so ein bisschen thematisch aus?
Ja, aber das mache ich schon länger. Okay. Also das hast du ja heute auch schon angesprochen. Das habe ich ja 2019 schon angefangen mit meiner eigenen Spirituose. Also ich liebe meine Bar. Ich bin sehr, sehr gerne in meiner Bar. Aber ich bin einfach nicht mehr 30. Und ich will nicht mehr jede Nacht hinterm Tresen stehen. Und habe mir schon immer gewünscht, einfach die Leidenschaft, die ich jetzt für ein Produkt habe oder für eine ganze Kategorie, die zu spreaden. Und zwar auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie es geht. Und ich bin schon relativ lang und regelmäßig immer viel unterwegs zu dem Thema, aber kann und will das jetzt natürlich nochmal auf einen ganz anderen Rahmen ausbauen.
Mhm.
Und dementsprechend wird da hoffentlich einiges noch passieren. Weil das ist auch nochmal eine Sache, so ein Buchprojekt, das ist kein Sprint, ne? Es ist ein Marathon. Und da jetzt dran zu bleiben und das zu nutzen und vor allem auch das Interesse zu nutzen. Weil es hilft natürlich auch gar nichts, wenn ich jetzt sage, ich will die Sachen machen, sondern es gibt wirklich die Nachfrage danach. Ne? Leute wollen Tequila probieren, sie wollen was lernen über Mexiko, über Produktion, über jetzt wie du heute, über vielleicht auch über aztekische Mythologie und. Und mir macht es Freude, das zu teilen. Und das ist eine Win-Win-Situation, würde ich sagen, für alle.
Klasse. Ja, Betty, ich glaube, dann sind wir auf der Zielgeraden, oder?
Wenn du, ja.
Oder hast du noch Dinge, die dir noch am Herzen liegen, die du noch loswerden möchtest?
Oh nee, das war jetzt, glaube ich, echt ein bunter Teller.
Haben wir viel abgegrast, hätte ich fast gesagt. So meine ich das gar nicht so negativ.
Nee, ich würde sonst nur Sinne. Jetzt sagen, kommt auf jeden Fall im Chuck Club vorbei. Probiert eine Buttermilk Margarita, mein Signature Drink, über den haben wir noch nicht gesprochen.
Das stimmt.
Das lohnt sich total. Mhm. Ich finde, es ist ein Evergreen, aber er eignet sich jetzt auch sehr, sehr gut für Sommerpartys, Grillpartys. Tolles Getränk auch für Brunch. Das ist mein nächstes Ziel nächstes Jahr. Ich will mehr Buttermilch Margarita in Brunch-Restaurants bringen und da ein paar Kooperationen machen. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns über den Weg laufen, entweder in der Bar oder bei einem meiner Tastings, die jetzt kommen werden im Herbst. Ja, und es war mir ein großes Vergnügen. Es war ein sehr kurzweiliges Gespräch, muss ich sagen.
Habe ich dir gesagt.
Die Zeit ist jetzt rasend schnell vergangen.
Also Betty, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mich hier eingeladen hast, zu dir in die Bar zu kommen. Das ist allein die Atmosphäre hat mich ja durch diesen Podcast getragen.
Es ist mir ein absolutes Vergnügen.
Ich wünsche dir riesigen Erfolg auf deiner Reise, sowohl mit deinem Buch als auch mit den ganzen anderen Themen, die du mit dem Tequila vor
vielen
dir
Dank.
Hast. Und das wird mit Sicherheit noch spannend werden und ich bleibe an dir dran.
Das freut mich sehr, ich an dir auch.
Alles klar, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, ja. Bis dann, ciao.
Ciao.